Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air, im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
Hallo und herzlich willkommen zu deiner letzten Episode mit mir. Ich bin Stephanie, dein Host. Ich hatte ja die Ehre, mit dir jetzt schon die letzten 3 Wochen zu verbringen. Und heute legen wir nochmal eins drauf. Denn wir werden heute gemeinsam die 3 Hebel für High-Performance-Teams besprechen. Bin mir sicher, aus der Session wirst du wirklich einiges mitnehmen können. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine hier. Ich habe mir die liebe Daniela eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, meine Liebe. Du hast ja schon unterschiedlichste Rollen als Chief Revenue Officer, auch wirklich in unterschiedlichsten Unternehmen gehabt, von Startups bis Corporates. Und ich freue mich sehr, dass wir heute vor allem sehr exklusive Insights bekommen. Denn nicht nur, dass du aus deinem eigenen Schatz uns deine Fundstücke herauskramen wirst, du hast in den letzten Monaten eine sehr intensive Zeit gehabt, denn du hast über 40 Frauen interviewt in Sales-Leadership-Positionen, wie sie erfolgreich High-Performance-Sales-Teams hochziehen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und das hast du natürlich nicht nur aus Jux und Tollerei gemacht, sondern weil wir 2 beschlossen haben, ein Buch zu schreiben.
Genau, und, eines schönen Morgens.
Eines schönen Morgens, weil wir gesagt haben, ja, es braucht mal ein Sales-Buch, wo Frauen die Oberhand haben. Und umso mehr freut es mich ehrlicherweise, dass wir heute exklusiv auch schon ein paar Golden Nuggets eigentlich rausschmeißen aus unserem ersten gemeinsamen Buch. Daniela, lass uns gleich mal loslegen. Mhm. Was würdest du sagen, ist so der erste Hebel, womit wir wirklich unsere Teams, unsere Sales-Teams in die Performance bringen?
Ja, sehr gerne. Genau, die 40 Interviews waren super. Das war für mich auch wirklich wie eine kleine Fortbildung nochmal, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, selbst wenn man selbst immer denkt, ich weiß schon ganz viel, ist es einfach eine totale Ehre auch, mit so vielen tollen Frauen nochmal sprechen zu können und da auch so ehrliches Feedback zu bekommen. Und ich glaube, was viele geeint hat, ist, wir können gar nicht mehr sagen, das sind High-Performance-Sales-Teams, sondern wir brauchen eine High-Performance-Sales-Organisation und die fängt beim Marketing an. Also wir hatten es, einige haben es das Marketing genannt, ich habe auch schon Marketales gehört.
Ja, das habe ich immer gesagt.
Das ist natürlich eine ganz coole Kombination der Wörter und ich glaube, die zeigt ganz stark, der eine kann ohne den anderen nicht mehr. Also wir sind nicht 2 getrennte Teams. Das machen wir bei uns aktuell nicht so, das sieht man aber auch in den anderen Organisationen. Dafür ist die Journey einfach zu komplex. Der Markt ist überschwemmt mit Lösungen, gerade Software-as-a-Service-Lösungen, die an bestimmte ICPs rangehen. Man weiß selber, wie viele LinkedIn-Messages man kriegt und auch über andere Kanäle. Und da ist es einfach total wichtig, dass sich die Abteilungen verstehen und dass man weiß, das ist mein ICP und dann von vorne nach hinten durchgeht und dann aber auch ganz wichtig wieder von hinten nach vorne. Also wir zum Beispiel gucken auch im Customer Success, was wurde gesagt und fragen dort nochmal nach, was ist anders, seitdem du mit unserer Lösung arbeitest und geben das ins Marketing weiter. Wir machen Workshops zusammen und genau das hat man auch bei den Frauen und in den Interviews gehört und das kommt dann auch sehr, sehr gut im Buch raus mit ganz vielen Ideen nochmal, wie man das operativ umsetzen kann, weil das kann man natürlich nicht nur über Meetings erschlagen, also es ist jetzt nicht, wir machen ein Meeting mehr und dann schaffen wir es, sondern man muss auch das sozusagen in den System irgendwie verankern und da auch gucken, dass die Kollegen im Marketing auch verstehen, mit welchen Argumenten gehen wir ran und andersrum. Ich fand das in einem Interview ganz schön und ich glaube, das kam dann später auch nochmal in einem anderen. Der Kunde darf eigentlich keine anderen Wörter hören von Marketing und von Sales. Also die Storyline muss die gleiche sein. Und ich glaube, da liegt genau die Quintessenz. Früher war es viel so, und früher ist vielleicht ein Jahr her, bei vielen Unternehmen, bei einigen ist früher noch heute leider, dass einfach das Marketing sich überlegt hat, wir machen hier Feature-Function, ne? Wir gehen ganz stark raus mit Produkt, Produkt, Produkt. Und der Sales hat vielleicht schon eher in Use Cases und Anwendungen gedacht oder andersrum. beides nicht gut. Und ich glaube, da haben wir jetzt gesehen, okay, das muss aufhören. Wenn du wirklich ein High-Performance-Team haben willst, dann sprich mit dem Marketing, egal ob es Teil deiner Organisation ist oder eine andere Abteilung, das darf keinen Unterschied machen. Das geht nur zusammen und dann spart es Umsätze, was ja ganz schön ist, es spart Marketingkosten. Und es erhöht Umsatz im Sales. Also eigentlich perfekt, dass du an beiden Enden dann auch noch irgendwie auf deine Marge einzahlen kannst als Unternehmen.
Ja, absolut. Und ich würde auch auf jeden Fall ergänzen, es macht den Teams auch viel mehr Spaß. Mhm. Also ich habe das bei mir in den letzten Jahren auch gesehen. Und ich glaube, mein Heimvorteil ist natürlich, ich habe 12 Jahre Marketing-Erfahrung und ich habe jetzt nie in diesen Silos gedacht. Ja. Ich war eher immer die, die gesagt hat, ey, lasst uns die Silos sprengen. Weil einfach als auch, wenn das Team sich als wirklich Team sieht im weiteren Sinn und nicht nur als Sales-Team, sondern hey, wir haben alle gemeinsam die gleichen Ziele, wir laufen auf das sehr gleiche Ding los, ja. Und das macht viel mehr Spaß, du hast viel weniger interne Reibereien. Und interne Reibung hält einem ja nur davon ab, sich eigentlich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Und das habe ich auch immer wieder bemerkt, dass es dann einfach auch wirklich mehr Spaß macht, ja? Dass die Teams auch viel mehr aufgehen, ist natürlich auch eine kulturelle Komponente, die da mit reinspielt. Und was wir zum Beispiel probiert haben, das habe ich auch im letzten Jahr ehrlicherweise als erstes gemacht, wirklich uns noch so viel stärker verzahnt. Und wir haben das dann so weit getrieben, dass wir auch wirklich kleine Mini-Teams gegründet haben, um auch zum Beispiel wirklich Dinge auszutesten. Ja? Dass wir gesagt haben, hey, wir wollen mal schauen, wie wir zum Beispiel Partner-Marketing und Sales noch besser connecten können. Und dann gab es eine Partner-Marketing-Verantwortliche, die im Endeffekt wirklich mit einem SDR und einem Seller gemeinsam dieses Partner-Marketing zum Fliegen gebracht hat. Und was wir plötzlich viel bessere qualitative Leads hatten, ja? Weil die drei einfach ein klares Fokusthema hatten, gemeinsam in die gleiche Richtung gegangen sind und sich als kleines Mini-Team gesehen haben. Und das war halt damals ein Test, wo wir gesagt haben, hey, das wollen wir mal austesten. Wir haben das aber dann zum Beispiel auch gemacht, das war auch super spannend. Wir haben extrem viele White-Paper-Downloads zum Beispiel gehabt, ja, unzählige. Und es war immer so, dass Marketing die dann ewig genurtured hat mit E-Mails und wir wissen auch, dass das so semi-gut funktioniert, ja, dass die dann in Demos konvertieren. Und dann habe ich so gesagt, hey, lass uns doch ein Experiment machen, lass uns doch die SDRs drauf ansetzen und einfach mal die durchsortieren und schauen, ey, wer ist unser ICP? Und dann die konvertieren in Termine. Naja, ist doch A für SDRs viel cooler, als kalt irgendwen anzurufen, ja, wenn der schon so irgendwie zumindest am Thema interessiert ist anscheinend. Ja. Und es ist viel wärmer, hat auch viel mehr Spaß gemacht und hat auch das Team viel mehr zusammengebracht. Und natürlich haben wir viel mehr Termine damit generiert als vorher aus diesem Pool. Und das ist halt, das sind so geile Effekte, wo ich sage, hey, einfach mega. Ja? Also je enger ihr zusammenrutscht und ich bin da ganz bei dir, das lässt sich doch alles nicht mehr auseinanderdividieren. Ja? Also gerade vor allem Social Media. Wenn ich jetzt als Seller da irgendwas mache und poste, ist das jetzt Marketing, ist das Sales? Nein, wir sind alle alles irgendwie gefühlt gerade. Also ich glaube nicht, dass man es heute noch auseinander dividieren kann.
Nee, also wir agieren schon auch noch und auch die Frauen in MQLs, SQLs. Also es wird schon nochmal gemessen, ja, wie viel kommt rein, wie viel wird konvertiert. Ich glaube, an der Funnel-Logik, da sind sich alle einig, das macht total Sinn, einfach um auch quantitative Zahlen zu messen und zu verstehen, okay, wie läuft das? Aber bei uns ist es auch so, dass wir eigentlich entlang der Buyer-Journey mit dem Marketing zusammenarbeiten. Weil es hört ja nicht bei der Lead-Generierung auf. Wir brauchen sie auch im Sales-Funnel. Da brauchen wir ganz andere Kampagnen, andere Ansprachen. Wir brauchen sie aber auch bei Kontakten, die vielleicht gesagt haben, aktuell ist das nichts für uns, kommen sie in einem halben Jahr auf uns zu. Die brauchen eigentlich nochmal eine andere Ansprache. Wir brauchen was bei Kunden und Nutzern, die zum Beispiel unsere Datenbank nur nutzen. Wir brauchen was bei welchen, die vielleicht gesagt haben, im Moment haben sie das Geld dafür nicht, aber in einem Jahr kommen sie wieder zurück. Also auch da gibt es ja ganz unterschiedlich. Und das heißt, dass Marketing eigentlich auch nicht nur in diesem Pool von Leads sozusagen auch ihre Aufgabe sieht, sondern eigentlich mit uns zusammen von vorne bis hinten und auch beim Bestand sozusagen mit drin ist. Und zum Beispiel bei uns dann auch Bestandskundenkommunikation genauso wichtig ist. Das ist bei vielen Software-as-a-Service-Unternehmen, da liegt genauso viel Geld wie im Neukunden. Also sollte man da auch nicht am Marketing sparen.
Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Woran würdest du sagen, scheitern viele Unternehmen? Weil ich meine, in dem Bereich sind wir echt noch immer nicht so weit, würde ich sagen, dass wir das reibungslos behaupten können, hey, das funktioniert bei allen richtig gut, dass Marketing und Sales ein Herz und eine Seele sind, ne?
Ja, ich glaube, es liegt an den unterschiedlichen KPIs und Zielstellungen dann oft noch, ne? Also bei uns ist es auch immer wieder so, dass wir uns in jedem Joe Fix nochmal sagen müssen, okay, es ist nicht die Anzahl, es ist die Qualität und trotzdem will man immer mehr. Also das ist, glaube ich, ganz normal im Sales, dass man sagt, man hat zu wenig, obwohl es eigentlich, wenn du 5 gute hättest, wäre es viel besser als 15 mittlere. Trotzdem fühlt man sich mit 15 mittlere so ein bisschen sicherer. Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich. Und natürlich muss man da auch im Marketing gucken, dass dann die Ziele auch nicht nur sozusagen MQLs sind, sondern dass es eigentlich auch da ein Umsatzziel und ein Conversion-Ziel gibt. Also mal mindestens Sales Acceptance, Opportunitäten, an denen sie sozusagen beteiligt waren, oder am besten der Marketingleiter, wenn es nicht in einer Organisation ist, hat dann auch ein Gesamtumsatzziel. Und wir sind da auch total transparent. Also wir haben regelmäßige Termine mit dem Marketing-Team, wo wir über ICP und Feedbacks nochmal sprechen. Und das habe ich in den Interviews auch gehört, dass der Trend geht natürlich schon zum Chief Revenue Officer, also zu einer Gesamtorganisation. Und das hilft total, ist nun mal auch irgendwie dann leider doch noch menschlich, dass sobald du irgendwie in der Organisation oder im Org-Chart unter einer Kachel hängst, läuft es irgendwie plötzlich gut. Auch okay, dann macht man halt das. Aber ich glaube auch Unternehmen, die kleiner sind, sehen, dass sie dort ganz schnell das eigentlich zusammenpacken.
Voll. Also ich glaube auch, es ist ein ganz starkes Mindset-Thema, das von oben auch kommen muss. Ja, ganz ehrlich, wenn oben jemand sitzt, der das als Silos betrachtet, wird es unten ultra schwierig. Ja, das wissen wir alle. Also es ist schon stark Mindset gelebt und ich bin auch bei dir. Ich glaube schon, dass es auch diese, ich glaube, dass diese Titulierung auch schon hilft zu sagen, hey, wir haben jetzt eben nicht nur einen Head of Sales, sondern wir haben jemanden, der den weiteren Blick hat. Und auch die Head-of-Sales-Rolle hat sich massiv verändert. Auch die muss ein bisschen breiter schauen, als würde ich sagen, noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Das hat sich, finde ich, auch massiv verändert. Sehen wir auch zum Beispiel in unserem Sales-Leadership-Programm, weil wir ihnen auch zum Beispiel schon eben Customer-Journey-Betrachtung, Lead-Gen, wie du mit Marketing optimal zusammenarbeitest, hinten raus Customer-Success, wie du da wirklich perfekt die Customer-Journey zu Ende denkst, mit diesen Teams natürlich. Aber du kannst es heute auch als Head of Sales nicht mehr leisten, einfach nur stur da dein Silo anzuschauen. Das geht sich nicht aus. Also du musst auch als Head of Sales dich definitiv hier viel breiter aufstellen, obwohl die Rolle vielleicht gar nicht so gesteckt ist aus meiner Sicht.
Ja, und du kannst dich auch nicht mehr hinter den Leads verstecken. Ne? Ich meine, so rum geht es ja auch. Ne? Wie oft wurde gesagt, wir können keinen Umsatz machen, weil keine Leads da sind. Dann muss man halt ein bisschen kreativer werden und dann da zusammen mit den Kollegen gucken. Ich glaube, das ist es auch so ein bisschen. Man konnte sich da schon auch ganz gut ausruhen und sagen, aber die haben nicht geliefert, ich kann nicht liefern, aber die haben nicht konvertiert, ich kann nicht das. Ne? So ist ja auch irgendwie ganz schön. Also machen wir uns nichts vor, gerade bei den ambitionierten Zielen. Und ich glaube, da so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone raus, das ist für viele auch nochmal ganz neu. Ja, aber freue ich mich drauf. Also ich glaube, die Unternehmen und auch die Frauen, die ich gesprochen habe, wo das so ist, die meinten auch genauso, wie du sagst, irgendwie ganz neue Potenziale, ganz neue Ideen, plötzlich gehen Sachen, plötzlich wird irgendwie miteinander gesprochen und wenn man sich sieht, weiß man, wie der andere heißt und es wird nicht mehr gefragt, was macht Marketing eigentlich?
Ja, sensationell. Cool, mein Lieber. Dann lass uns mal zum zweiten Hebel gehen. Was ist denn noch so rausgekommen aus deinen Interviews?
Ja, was ich ganz spannend fand und was ich auch gesehen habe, gerade in den Corporates, in denen ich war, wenn du Account Executive hast und du hast ein komplexes Produkt, wo viel Software as a Service ja hingeht, gerade weil wir entweder Product-Led Growth oder halt Upselling ganz stark sozusagen betreiben und dann immer kleinere Produkte machen, die man noch ergänzen kann, wir uns immer tiefer natürlich auch als Software as a Service Unternehmen in die Prozesse beim Kunden reinfräsen wollen, um die Stickiness zu erhöhen. All das führt natürlich dazu, dass der Sales-Prozess komplexer wird. Also wir haben ja wirklich in den Interviews für unser Buch die ganz Großen interviewt, aber auch die kleinen, innovativen, gerade die AI-Firmen jetzt. Und die haben eigentlich alle das gleiche Thema. Sales ist viel komplexer. Also du rufst nicht mal an und fragst, wollen sie das eigentlich kaufen? Ja, nein. Sondern die Discovery ist immer mehr zum Expertenthema geworden, dass du auf Augenhöhe sprichst. Du kannst eigentlich nicht mehr irgendwo anrufen und einfach mal fragen, Mensch, was sind denn gerade ihre Herausforderungen? Da sind die Leute, also das ist total lahm. Das haben zum Glück viel mehr Leute verstanden, dass das ein Einstieg wäre. Du kannst aber dann auch als Sales Manager nicht mehr so autark wie früher arbeiten. Also sagen wir mal ganz klassisch, du kannst nicht morgens in dein Auto steigen, 20 Kunden besuchen und bist dann abends wieder zu Hause und ne, keiner in der Zentrale weiß eigentlich, was du gemacht hast. Das geht natürlich in unserer Art von Vertrieb nicht, sondern du hast ganz viele Schnittstellen intern und du musst viel orchestrieren. Du musst viel auch intern deinen Deal verkaufen, um zum Beispiel Sales Engineer Ressourcen zu kriegen, um in der Demo vielleicht nochmal Unterstützung zu bekommen, um vielleicht schon mal so einen API-Ausschnitt zu kriegen für den Kunden. Also je nachdem, was da dein Produkt ist. Und das stellt viele vor Herausforderungen, weil das sind natürlich ganz andere Arten von Sales Managern. Du hast immer noch extrovertiert, Lust auf Kunden, ne? So diese Soft Skills hast du immer noch, aber die werden eigentlich mehr zu Projektmanagern. Also wenn man richtig gute Mutual Action Plans macht für Software as a Service Deals, die vielleicht dann schon Mitte fünfstellig, Anfang sechsstellig irgendwie sind, da bist du eigentlich ein Projektmanager oder hast vielleicht sogar einen an der Seite, der für dich Business ROIs berechnet. Auch das habe ich häufig gehört, ganz neue Rollen im Sales-Prozess, die dann natürlich wieder durch den AI auch zu bespielen sind intern, dass es dazu führt, dass ein Deal manchmal sogar eher intern scheitert als extern.
Auch das passiert. Ne?
Also, und das gilt es natürlich dann wiederum, egal in welcher Ebene man ist, ob man jetzt der Head of Sale ist oder ein VP, ne, so, also da musst du ganz neue Prozesse denken. Und ich glaube, da hattet ihr ja auch eine Folge zu. Und da sieht man ja auch, dass es halt nicht mehr so streamlined sozusagen ist, sondern so ein bisschen mit Wenn-Dann-Funktion gearbeitet wird. Und das fand ich total schön in den Interviews zu sehen, dass das aber natürlich dem Ganzen auch wieder neuen Drive gibt. Also dein Job wird natürlich vielfältiger, dein Job wird spannender und du bist auch intern vielleicht mehr nochmal ein Kollege, als der Sales Manager sogar in der Vergangenheit manchmal waren. Da war man ja dann doch die Abteilung, sagen wir mal, auf dem Open Space, wo jetzt nicht so viele vorbeigegangen sind. Und das ist natürlich auch sehr schön, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Produktmanagement, um da nochmal eine andere Abteilung ins Spiel zu bringen.
Ja, das stimmt. Die darf man auch definitiv nicht vernachlässigen. Und ich muss auch sagen, also versus vor 10 Jahren so circa, wo ich im Sales gestartet habe, das war ziemlich simpel noch. Ja, da haben wir einen Sales-Prozess, den haben wir durchgefahren, da haben wir angerufen, das hat funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe eine Conversion Rate am Telefon von 50% gehabt. Ja, da hat man so gefühlt auch, da bist du wirklich hingegangen und gesagt, hey, das ist mein Produkt, übrigens interessiert es dich. Ja? Also das ist sowas von weit weg heute, wo wir eigentlich sind. Dinge sind definitiv komplizierter und komplexer geworden, das würde ich auch sagen, durchzudringen, ja, zur anderen Seite. Und auch wie du richtig sagst, man braucht auf der einen Seite wirklich gute Systematik, ja, dahinter und Struktur, die wiederum die Dinge schon in Bahnen gießt, aber man braucht auch genug Flexibilität. Mhm. Und ich sage auch immer, ja, es gibt unterschiedliche auch Sales-Prozesse für unterschiedliche Dinge, vielleicht sogar für unterschiedliche ICPs, aber auf jeden Fall für unterschiedliche Segmente. Und du kannst halt nicht mehr mit einem Sales-Prozess einfach alles abfrühstücken und glauben, dass das funktioniert. Ja, das ist, das wissen wir auch. Also ich glaube, Gartner veröffentlicht ja jedes Jahr diese eine Grafik, ja, wie komplex ist ein B2B-Prozess, mhm, und das Bild wird jedes Jahr schlimmer, wenn ich es mal anschaue. Es sind immer mehr Stakeholder mit involviert, es reden mehr Leute mit und klar, die Krise hat dazu geführt, dass wir uns mehr absichern, ja, dass da noch 3 Leute oben drüber schauen. Also es ist auch für viele Seller natürlich eine mega Herausforderung gewesen, aber ich bin ja schon bei dir, es ist auch ein bisschen spannender geworden, ja. Die, also Spreu vom Weizen trennt sich auch sehr schnell, würde ich mal sagen. Und was ich jetzt auch bemerke, Gott sei Dank endlich, aber ich predige das ja schon so lange, es geht viel mehr in eine qualitative Richtung. Mhm. Weil du kannst dir jetzt nicht mehr leisten, einfach mit dem Kamm drüber zu scheren mit so einer Massen-Approach. Also sehen wir ja jeden Tag, Massen-E-Mails gehen raus, wie Hölle, danke an AI auch dafür nochmal für diesen Support. Aber die Conversions sind halt einfach im Keller, die Leute sind maximal genervt davon. Und was ich sehr schön finde, ist das, was ich merke es schon, ja, dass viele endlich mehr in Richtung Qualität statt Quantität denken. Vielleicht Fun Fact, ich habe gestern erst mit einer Sellerin gesprochen, die hat auch zu mir gesagt, ja, wir haben jetzt ganz neue Ziele bekommen. Sag ich, ah, okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt, ne? Und dann sagt sie, ja, naja, vorher mussten wir so, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Zahl, ja, aber so circa 30 Leads generieren, ja, und ich habe gar nicht gewusst, wie ich hinterherkomme und dann habe ich halt irgendwas daherzart, ja, was, damit ich ja halt mein Ziel erreiche. Und jetzt haben wir aber geswitcht und wir müssen nur noch 15 machen, aber wirklich qualitativ hochwertige, die gewissen Kriterien entsprechen. Naja, klar machst du mit 15 qualitativen mehr Deals, 100% kann ich, wirklich, ist in Stein gemeißelt, ja, als mit 30 irgendwas daher Zartes, ja, was dann nachher eh nichts wird. Also Ich weiß nicht, ob sich der Trend auch bestätigt, aber ich sehe da auch ganz klar mehr Richtung Qualität.
Ja, wir hatten die großen Software-as-a-Service-Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe. Da musst du intern den Deal pitchen und musst dir erstmal die Freigabe holen, weitersprechen zu dürfen.
Okay.
Also genau das, was du sagst. Und dann sagen sie dir, nee, der Deal ist unserer Meinung nach, der ist zu schwach. Du hast noch nicht alles von unserer Sales-Methodik zum Beispiel rausgefunden. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich, mit welchen Methodiken da gesprochen wird oder gearbeitet. Und da bist du noch nicht tief genug, dann geh nochmal zurück. Also der Kunde kommt hier nicht weiter, du kriegst keine internen Ressourcen und wir packen den auch nicht auf die Pipeline.
Geil, finde ich cool.
Nicht daran, ja, also und ich glaube, genau das ist der Weg, ne, um eben diese Überschwemmung auch der Opportunities im CRM oder Verkaufschancen, je nachdem, mit welchem CRM man arbeitet, um das auch loszuwerden. Genau wie du sagst, da hat man einfach mal eine aufgemacht und dachte, oh komm, dann bin ich wenigstens in der Pipeline irgendwie ganz gut, bis da einer mitkriegt, dass die Qualität nicht stimmt. Und das fängt ja auch ganz vorne bei der Ansprache an. Und ich glaube, viele haben jetzt auch Angst vor dem, was irgendwie Google macht. Das war ganz gut, das wird nicht so viele betreffen, aber allein die Ankündigung hat ja schon mal gereicht, dass viele irgendwie nachdenken. Und ich glaube, man sieht ja auch selber, wie viele Nachrichten, wie gesagt, man selber bekommt. Und wenn man sich vorstellt, andere Entscheider auf Kundenseite, Marketeers im Corporate-Umfeld, da möchte ich wirklich nicht das LinkedIn-Profil sehen. Also wie viele Anfragen die bekommen. Und ich habe gestern auch wieder eine eigene Anfrage bekommen, einfach mit dem Klassiker, ich finde total spannend, was du machst, wollen wir uns nicht mal darüber unterhalten, was ich mache, wo ich denke,
nö.
So nicht, genau.
Sorry, also, einfach nö.
Genau. Vielen Dank, aber nein.
Ja, das ist ja das Problem, dass alle immer noch so glauben, man hat auf jemanden gewartet und ich sitze nur da und warte drauf. Nein, wir werden gespammt auf allen Kanälen. Und ich glaube, um heute durchzudringen, braucht es einfach ein paar andere Dinge. Hatten wir auch in einer anderen Folge. Super spannend. Alright, meine Liebe. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Punkte. Ich fasse nochmal zusammen, ja, so ein bisschen, damit wir da auch on track bleiben. Das heißt, das erste war auf jeden Fall Silos aufbrechen, noch immer. Marketing und Sales auf jeden Fall und Customer Success natürlich auch als eins denken. Wirklich die Customer Journey gesamtheitlich betrachten und da alles verzahnen, noch enger zusammenzurücken und wirklich ein Team zu sein. Das zweite Thema war auf jeden Fall, ich würde jetzt mal noch den Deckmantel Individualisierung stecken, sowohl auf Kundenseite, da wirklich zu schauen, okay, wie gehe ich auf die Kunden individuell auf jeden Fall qualitativ hochwertig ein. Ich glaube, das macht heute ein High-Performance-Team auf jeden Fall aus, qualitativ gut zu arbeiten. Aber du hast das auch durchklingen lassen, individuell am Seller zu sein, weil auch die Seller ja sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Führung brauchen. Ich glaube, auch da kann man definitiv nicht mehr mit einem so Leadership-Style drüber fahren und sagen, hey, ist jetzt alle gleich?
Nee, und da hat sich ja auch unsere Arbeit als Vertriebler total verändert. Ne? Also wo ich eigentlich vor 5 Jahren auch nochmal beim Kunden gesessen bin und Termine hatte, was ich immer total schön fand, auch einfach zu sehen, wo sitzt der Kunde, wie sitzen die, was ist das für ein Umfeld, ne? So, wie sieht der Schreibtisch aus, habe ich immer gesagt. Das ist ja total toll eigentlich, diese Dienstreisen sozusagen zu machen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja eher verpönt. Da würde gar keiner mehr auf die Idee kommen, lass uns mal treffen, außer auf einer Messe vielleicht. Aber früher hatte ich ja wirklich 4 Kundentermine vor Ort, bin ich irgendwo hingeflogen, hatte 4 Termine, bin wieder rausgeflogen.
Ja.
Das würde es ja gar nicht mehr geben. Und durch diese Online-Meetings ist natürlich auch der Job sozusagen ganz anders. Und da sehen wir auch, das ist nochmal eine andere Art von Vertrieb. Und genau das haben auch die Frauen in den Interviews gesagt, da musst du anders schulen. Auch da hattet ihr ja eine Folge nochmal, ne, zu Trainings und diese ganzen Geschichten. Das hat sich auch komplett umgestellt. Plus dann sozusagen die interne Komplexität. Also wie gesagt, da wird es nicht langweilig. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich mache schon 10 Jahre Sales, ich brauche kein Training mehr, ich kann das alles.
Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Na, dann könnte es ja jeder, sage ich immer. Ja, fein. Okay, dann kommen wir zum dritten Hebel. Das bin ich ganz gespannt. Was ist der dritte, wo du sagst, das hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert im O-Ton?
Ja, wir haben ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen gesprochen. Wir haben ja jetzt nicht nur mit sozusagen den Vorständinnen oder CXOs sozusagen gesprochen, sondern auch mit Head, mit Teamleiterinnen, um wirklich zu gucken, irgendwie, uns war es ja wichtig, Software as a Service und Tech-Unternehmen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass Daten super wichtig sind. Also die Frauen und natürlich auch unsere männlichen Kollegen, um ehrlich zu sein, wenn man mit ihnen spricht, die haben schon ihre Systeme im Griff, wenn sie erfolgreich sind. Und im Griff heißt, da ist der Sales-Prozess nicht nur in Miro geblieben oder in der PowerPoint oder wo auch immer, sondern der ist dann auch ins CRM übertragen. Und da wird auch nochmal nachgefragt, weil ich glaube, das ist irgendwie Problem 1 häufig. Ne? Also wenn man so mit Sellern spricht und da gibt es so Friction im Sales-Prozess, dann ist es häufig, ich weiß gar nicht, wie ich das dann da eintragen soll oder ich wurde nie wieder gefragt. Und das wurde natürlich von den Führungskräften, die wir haben, irgendwie ganz stark bestärkt. Nicht overengineeren, aber wirklich die Sachen, die wichtig sind, einfach sauber in die Systeme rein. Man arbeitet ja auch nicht nur mit einem System, mit einem CRM, sondern man hat ja mittlerweile wirklich einen Tech-Stack, wo es auch schon leichte Ambitionen gibt, das teilweise zu übertreiben. Da muss man, genau. Es gibt natürlich für alles irgendwie ein Tool, alles gut, aber es muss sich trotzdem irgendwie noch natürlich anpassen, dann auch in dem, wie der Seller am Tag arbeitet. Ich glaube, man kann auch eine gute Tagesstruktur vorgeben, auch das ist eine Art Struktur, plus sozusagen, wie arbeiten wir mit dem CRM und sich dann hinterher wirklich nur die Dashboards angucken, auf die man auch Handlungen basiert. Also es ist super spannend, sich alles anzugucken. Also ich könnte den ganzen Tag bei uns in Salesforce Dashboards bauen. Habe ich jemanden, der das noch lieber macht als ich, aber ich kann ja gar nicht auf jeder Zahl auch was basieren. Deswegen überlege ich mir einfach, okay, was sind dann meiner Meinung nach die Hebel und bilde erstmal Hypothesen und gehe da dann gestützt rein. Und so haben das die Frauen auch gemacht. Und je größer das Unternehmen, desto standardisierter ist natürlich auch der Forecast-Prozess in der Kaskade von unten nach oben, um wirklich zu sagen, wo stehen wir. Plus vielleicht letzter Punkt dazu, was ich ganz spannend fand, war, ist natürlich die Adoption. Hier kommt wieder so Onboarding ins Spiel, aber auch Everboarding. Ne? Also für die Leute, die schon lange im Unternehmen sind. Jedes neue Tool ist wieder Change. Auch nicht zu unterschätzen, auch wenn man selber vielleicht sehr tool-affin ist und denkt, das ist doch total cool, das hilft doch. Ist es natürlich wieder auch ein Prozess, durch den man die Teams begleiten muss. Und dafür gibt es mittlerweile in vielen Organisationen ja Revenue Operations Teams, die dann da unterstützen, die das sowohl auswerten, aber auch vorbereiten. Und auch dieses Enablement sich nochmal mehr auf die Fahne schreiben. Und das fand ich eine ganz schöne Entwicklung. Also das war wirklich ganz, ganz vielen wichtig. Und sie haben gesagt, dieses permanente Learning on the Job, vielleicht auch nochmal in Unterstützung mit einem externen Input über eine gewisse Zeit, aber wirklich die Leute da mitnehmen und ihnen das Gefühl geben, du bist damit nicht alleine, wir wissen, das ändert sich. Und wir nehmen dich da mit und bringen auch alle auf einen Stand. Selbst wenn man Seniors einstellt, sollte man nicht unterschätzen, dass man die auch nochmal genauso gut onboardet wie jetzt ein Junior aus der Uni. Und das war, glaube ich, wirklich irgendwie in den Interviews total schön zu sehen, wie sehr der Sales mittlerweile davon lebt und wie wenig das ist. Ach, fang erst mal an und Freitag sprechen wir, ob du Fragen hattest oder ruf erst mal an, du kannst gar nichts falsch machen. So not, sondern da standen schon irgendwie sehr viel Gedanken wirklich dahinter, wie man das macht. Und das fand ich für mich selber auch total gut. Also ich meinte ja auch schon, ich habe selber auch super viel gelernt, da wirklich auch nochmal den Fokus irgendwie drauf zu legen.
Ja, was ich da gerne ergänzen würde, ich glaube auch, was ich immer wieder erlebt habe, weil ich war auch wirklich in unterschiedlichsten Unternehmen von Corporate wirklich bis Startup in den Babyschüchern, ja, was ich mit aufgebaut habe. Und was einen absoluten Unterschied macht, Entschuldigung, ist wirklich dieses Thema Transparenz. Also ich glaube, in den Unternehmen, die ich war, die wirklich zu 100% transparent waren, wo jeder gewusst hat im Unternehmen zu jeder Zeit auf Knopfdruck, wo wir stehen, welchen Umsatz wir machen, teilweise bis zu dem Punkt, dass jeder gewusst hat, was jeder verdient. Ja? Wirklich eine radikale Transparenz, die einfach so krass das Leben leichter macht, mhm. Ja, und so ein krasses Vertrauensband auch im Team dann wirklich die Leute verbindet, die haben auch ein ganz anderes Level von wirklich Performance, ja. Hat sich das auch wiedergespiegelt in den Interviews, war das auch so Thema?
Ja, total, also wirklich dieses, ich meine ja, der sehr strukturierte Forecast-Prozess, aber auch die Transparenz in den Dashboards, also dass einfach jeder seine eigenen Zahlen kennt, dass auch viel mehr darauf geachtet wird, kennst du deine Pipeline, kennst du deine Conversion Rates, hast du das auch verstanden, wie wir das nennen? Ich meine, jedes Unternehmen misst dann auch nochmal bestimmte KPIs anders. hast du genug in der Pipeline und das auch eher aufs Quartal gezogen, gar nicht immer so sehr kurzfristig auf den Monat, auch ein bisschen nochmal öffnen und sagen, guck mal, so viel müsstest du machen. Auch der Vergleich mit Topsellern zu sagen, guck mal, die Person hat so viel Pipeline und das ist die Ratio zum Ziel, orientier dich mal daran, um gerade auch Jüngeren oder Neueren erstmal so ein bisschen so ein Gefühl zu geben, bin ich jetzt richtig on track oder nicht, das kann man ja nicht immer nur an Buchungen tatsächlich festmachen. Das fand ich sehr schön oder auch, dass einfach dann der Head of Sale nie kommt und besser über deine Winrate Bescheid weiß als du. Ich glaube, das ist total wichtig. Du musst eigentlich in den Jufix gehen und sagen, okay, pass auf, ich konnte meine Winrate verbessern, das habe ich so und so gemacht und jetzt gehe ich mal zum Team und erzähle dem, wie das ist. Also ich glaube, dieses Wissen von oben nach unten ist wichtig in diesen Strukturen und wo wollen wir hin und so North Star. Aber das ganz Operative, auch welche Templates funktionieren, welche Kadenzen wollen wir nutzen, ne, so wie sind wir da irgendwie unterwegs, das kam in vielen Interviews raus, das kommt von unten nach oben und wird dann durch Sales Enablement auch nochmal befeuert. Und das ist natürlich total schön, weil ich glaube, wir wollen ja mündige Mitarbeiter. Also wir wollen ja eigentlich, früher habe ich manchmal gesagt, keine Affen.
Ja.
Du weißt, was ich meine, die einfach nur... Ja. Dinge abarbeiten, weil dann ist es irgendwann gar nicht mehr so ein Unterschied zu einer KI, die dann einfach irgendwie callt und irgendwie ein Skript irgendwie macht, sondern ich glaube, wir wollen ja genau diese Mündigen und dann wollen wir einen Schritt weiter sein als vielleicht die Konkurrenz und mal was ausprobieren und nicht immer nur lesen, wie machen das die anderen und so machen wir es auch. Und das war total schön, diese Innovationsfreude aus den Daten raus und gleichzeitig die beiden anderen Faktoren, ne, die Individuen, aber auch die Zusammenarbeit. Und dann hast du gesehen, ja, dass auch Frauen, die das schon 20 Jahre machen, sagen, sie lernen noch jeden Tag was dazu und sind immer wieder begeistert, Jahr für Jahr da einfach zu gucken, was geht dieses Jahr eigentlich in den besten Job der Welt im Vertrieb.
Ja.
Und das war total schön. Also ich war wirklich, nach jedem Interview war ich wieder begeistert, dass ich irgendwann da so reingerutscht bin.
Ja.
Und dachte, stimmt, ich könnte auch nichts anderes, aber ich will auch wirklich nichts anderes machen.
Ja, ich glaube auch, also der Job an sich, also wer da stehen bleibt, der hat wirklich verloren. Also und ich sage auch immer, wenn jemand wirklich zu mir kommt und ihm sagt, im Sales, ich weiß alles, ich kann alles, ja, ich brauche auch kein Training, ja, ich habe das alles im Griff, würde ich echt sagen, der hat den Zug verpasst, ja, und bleibt im Bahnhof stehen und alle anderen sind weitergefahren, ja, ins Disneyland, ne, und machen dort Party, weil sie wieder was dazu gelernt haben. Also ich bin da auch ganz dabei, im Sales kannst du, das gibt's gar nicht, dass du da auslernst. Ich sehe das auch jeden Tag in den Sales-Trainings. Selbst ich lerne noch jeden Tag dazu, ja, weil ich ja mit so vielen Sellern umgeben bin und so vielen Head of Sales, die auch noch was Neues wieder ausprobieren. Und jetzt gerade mit den Tools auch gibt es ja wieder so tolle Möglichkeiten, ja, dass man sich fast schon verlieren kann. Da bin ich bei dir. Also da ist weniger mehr. Definitiv im Toolstack, ja, das kann ich auch widerspiegeln. Und auch dieses Thema, wirklich seine eigenen KPIs zu wissen, dass tatsächlich teilweise noch immer erschreckend, wie viele Seller das nicht wissen, nicht tracken, keine Transparenz haben und im Dunkeln tappen, ob sie überhaupt, also die wissen gar nicht, sind sie gut, sind sie nicht gut, ja, im Vergleich, Benchmarks fehlen, ja, manche kommen noch zu mir und sagen, ja, ich bin voll gut und ich schaue mir dann an, okay, was sind so deine Conversion, ich denke mir, puh, sorry to say, aber eigentlich bist du gar nicht gut, im Vergleich halt zu wem, zu was, ja, wo sind die Benchmarks eigentlich, ja, also, da glaube ich, da haben wir noch wirklich, zumindest in meiner Bubble, in der Startup-Bubble, auf jeden Fall noch ganz viel zu tun. Ich glaube, bei den Corporates, bei den Größeren sind wir natürlich klar auf einem ganz anderen Level. Okay, dann lass uns mal ein Wrap-up machen, meine Liebe. Was würdest du sagen, so zusammenfassend wären jetzt so deine absoluten 3 Tipps, um wirklich das eigene Team zu befeuern und vielleicht schon morgen die nächsten Steps zu gehen in die richtige Richtung?
Ich glaube, operativ am einfachsten ist es wirklich mit dem Marketing zusammenarbeiten, weil das ist meist nur ein Büro weiter. Es ist vielleicht ein Kaffee oder ein Mittagessen und daraus kann Schritt für Schritt sozusagen was kommen. Ich glaube, mit am wichtigsten ist tatsächlich diese Daten und die Struktur zu haben, an die man selber auch glaubt und die man sich nicht overengineert, aber wo man ganz klar auch abgrenzen kann in den unterschiedlichen Schritten, auch so von Lead und dann sozusagen weiter. Und Spaß macht natürlich das Ganze individualisieren und dann ausprobieren, ne? Und daraus seine Learnings machen, AB-Tests und das auch mit dem Team zu entwickeln. Also daran glaube ich auch ganz stark. Ich glaube halt nicht an dieses von oben, sondern ich gucke einfach auf, worauf das Team Lust hat und dass jeder seinen Human Touch und seinen Personal Touch da irgendwie noch reinbringt. Und das wird am Ende den Unterschied machen. Und dann mal sehen, treffen wir uns wahrscheinlich in einem Jahr und haben vielleicht drei ganz andere oder nochmal ein paar Adjustierungen und sich darauf einlassen und nicht jetzt das Gefühl haben, AI wird alles Hate-Jobs irgendwie übernehmen. So ein bisschen Gemach ist, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, voll. Sehr schön, meine Liebe. Also herzlichen Dank, dass du da warst und dass du diese tollen Insights und Inspirationen auch geteilt hast. Und ja, ihr da draußen, es war schön, euch jetzt ein paar Wochen zu begleiten. Mir hat es auch ganz viel Freude bereitet und ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet einiges draus ziehen und ich wünsche euch noch toi 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 im Sales. Danke dir, Daniela.
Ciao.